Dieser Podcast wird präsentiert von Bode, Ihrem Energieberater. Beratung, Planung, Fördermittel und Finanzdienstleistungen, alles aus einer Hand. Unter www.bode.ms.
Preußen Privat, der ganz persönliche Preußen-Münster-Podcast mit Joachim Schut und Philipp Böckmann.
Ich bin Philipp Böckmann.
Mein Name ist Joachim Schut und unser heutiger Gast im Podcast Preußen Privat ist Münsters neue Sturmlok, Lars Lockhorst. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sag mal, Lars, wenn man sagt Sturmlok, ist das ein Lob oder ist das eher ein bisschen despektierlich, weil Lok hört sich einfach nur nach rustikal an? Du kannst ja mehr als nur rustikal spielen.
Ich kann auf jeden Fall mehr, aber ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man mich so bezeichnet.
Machen das mehrere oder ist das jetzt zum ersten Mal so das Sturmlok? Ich meine, es liegt ja im Namen auch schon drin, ne?
Ja, ich meine, es gab schon den einen oder anderen Journalist, der das für sich genutzt hat auf jeden Fall. Ja, deswegen ist jetzt nicht das erste Mal.
Aber du hast selber auch mal über dich gesagt, du bist so ein typischer Wandspieler. So einer, den man vorne anspielt, der unheimlich viel ackert, arbeitet. Ich habe mir die letzten Spiele angeguckt. Ich erinnere mich gerade besonders auch an Kaiserslautern. Da hast du deinen Gegenspieler Jumpy, glaube ich, war's. Der hing wie ein Rucksack auf dir. Ich glaube, du hast keinen freien Meter gehabt. Das ist unheimlich viel und intensiv mit Ackern und Arbeiten, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall nicht wegzudiskutieren, dass Wandspieler mein Profil ist. Ich versuche aber trotzdem, mich auch weiterzuentwickeln und auch noch andere Facetten mit ins Spiel zu bringen. Aber am wichtigsten natürlich, dass der Mannschaft als Wandspieler in der ersten Linie erstmal helfe.
War das immer schon so, auch als kleiner Junge mit dem Fußball angefangen, dass du vorne drin gespielt hast, weil du vielleicht größer warst als andere, oder hat sich das einfach über die Jahre entwickelt?
Nee, auf gar keinen Fall. Also als kleiner Junge habe ich im Sturm angefangen, bei meinem Heimatverein, und bin dann relativ früh bei uns zum ambitionierten Verein gegangen, FC Hennef. Und dort bin ich eigentlich immer weiter nach hinten gerückt, war erst Stürmer, dann zentraler Mittelfeldspieler und dann halt irgendwann Innenverteidiger und dann Richtung B-Jugend, A-Jugend dann auch mal wieder nach vorne gegangen, aber auch in der A-Jugend noch die Hälfte der Saison als Innenverteidiger gespielt. Und dann nach der Jugend hatte ich die Möglichkeit, entweder halt Oberliga als Innenverteidiger zu spielen oder halt Stürmer Landesliga. Habe ich mich eher für den Stürmerweg entschieden, weil ich da einfach mehr Bock drauf hatte. Und ja, auch so als Stürmer habe ich mich, glaube ich, weiterentwickelt. Ich war am Anfang gar nicht so muskulär bepackt. Ich war eher, würde ich sagen, ein sehr, sehr dünner Spieler und war auch mehr so ein Tiefgänger. Und dann über die Jahre, über die Stationen hat man sich dann halt auch weiterentwickelt. Dann ist natürlich auch körperlich was dazu gekommen und ja, jetzt ist man halt der Wandspieler.
Dein Heimatverein TuS Oberpleis, so genau, heißt richtig, er. Genau, bist du in Oberpleis auch groß geworden?
Ja, in der näheren Umgebung, genau. Ja.
Auf dem Lande oder eher in der Stadt?
Ja, ich würde sagen, das ist so ein Hybrid-Ding. Also wir sind relativ nah an Bonn dran. Oberpleis ist schon sehr dörflich, ich komme eigentlich eher aus Königswinter, was halt direkt an Bonn dran ist. Und genau deswegen so ein Mittelding, würde ich sagen.
Ist ein Stadtteil, glaube ich, von Königswinter, sogar Oberpleis, ne?
Genau, richtig, ja.
Ah, okay. Und ich glaube, ähnlich wie in Münster, in und um Bonn, da ist die Welt, glaube ich, auch noch in Ordnung. Da kann man gut aufwachsen, ne?
Also ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt, bin sehr, sehr gut aufgewachsen und ja, fühle mich da auch immer noch heute sehr, sehr wohl und beheimatet.
Das heißt, die Familie lebt noch da, oder die Eltern, Geschwister?
Genau, meine Eltern wohnen noch in Königswinter, meine näheren Verwandten auch, also meine Großeltern, meine Tante, mein Onkel, mein Bruder wohnt mittlerweile in Köln, meine Freundin wohnt auch in Königswinter, ja.
Und das wäre auch so, ich meine, das ist noch weit hin, aber irgendwann mal später, dass du sagst, da wäre dann auch so mein Homeground, da gehe ich wieder hin, oder sagst du, na, ich habe jetzt größere Städte alles kennengelernt, ich werde schon irgendwann später auch mal nach der Karriere in einer größeren Stadt leben?
Boah, die finale Entscheidung haben wir noch nicht getroffen. Wird sich dann auch zeigen, wie der Lebensweg sich weiterentwickeln wird. Aber also ich war jetzt an sehr, sehr vielen Orten und ja, kann trotzdem sagen, dass Königswinter für mich immer noch meine Heimat ist.
Was gibt's denn da für Sehenswürdigkeiten? Also was gibt's da für Highlights? Deswegen kommen Menschen nach Königswinter oder nach Bonn.
Okay, dann kann ich hier mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Also Bonn ist ja die ehemalige Hauptstadt. Da gibt's auf jeden Fall noch einige historische Plätze zu sehen. Beispielsweise den Petersberg, wo auch große Sachen verhandelt wurden. Königswinter steht eigentlich für das Siebengebirge, das sind halt sieben Berge, also jemand, der gerne wandern möchte oder halt sich irgendwie outdoormäßig betätigen möchte, der ist herzlich im Siebengebirge eingeladen. Dann gibt's natürlich noch den Rhein und ja, wie gesagt, halt Bonn noch als Stadt direkt nebenan.
Ich war mal im Haus der Geschichte in Bonn, auch cool im Grunde genommen. Viel,
jetzt frage ich mal, nicht, dass ich falsch stehe, aber der Drachenfels, ist das nicht auch in Königswinter?
Genau, der Drachenfels gehört auch noch dazu, ist auch ein Berg des Siebengebirge.
Wollte ich sagen, es ist auch so ein Publikumsmagnet. Kann man, glaube ich, mit Eseln hochreiten oder war früher mal?
Ich bin als Kind auch noch mit dem Esel hochgeritten. Nee, aber echt? Ich glaube, aus Tierschutzgesichtspunkten geht das heute nicht mehr. Da gibt es nur noch die Gondelbahn hoch, ja.
Genau, aber da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ganz, ganz blass, dass ich da irgendwann mal gewesen bin. Und dann stand so eine ganze Reihe Esel, konntest du dir quasi einen mieten, wurde hochgeführt.
Genau, richtig, ja.
Und dann hast du einen super Ausblick da oben, ne? Ich glaube, auf die Rheinschleife oder sonst irgendwas.
Genau, auf Bonn, auf den Rhein und dann halt sogar Richtung Koblenz dann noch runter. Und hat man aber eigentlich von jedem Berg im Siebengebirge. Also es gibt noch den Ölberg, Drachenfels, Löwenburg, vielleicht das auch noch für den einen oder anderen Begriff. Mhm. Genau, Petersberg noch, ja.
Und dann hast du in Oberpleis auch angefangen, Fußball zu spielen.
Genau.
Das ist ein kleiner Verein, dörflicher Verein. Und wie hoch spielen die heutzutage? Weißt du was? Bezirksliga, Landesliga?
Die, also bei uns ist es ein bisschen anders als in Westfalen. Ist die Landesliga die sechste Liga. Hier gibt es ja noch die Westfalenliga dazwischen. Der Verein hat jetzt 15 Jahre Landesliga gespielt, mit einem Jahr dazwischen in der Oberliga bei uns. Und ist jetzt in der letzten Saison leider abgestiegen in die Bezirksliga.
Und spielt ja, jetzt weil du hast nicht helfen können.
Ja, aber es spielen noch viele Freunde von mir da, mein Bruder spielt auch noch da. Ich glaube, da wird es jetzt hoffentlich wieder den Durchmaß in die Landesliga geben, sind Stand jetzt auch wieder erster Platz und in der Bezirksliga und steigen hoffentlich auf wieder.
Älterer oder jüngerer Bruder?
Jüngerer Bruder, anderthalb Jahre jünger.
Was spielt der?
Der spielt auch viele Positionen, aber ist eigentlich eher Spielmacher, Linksfuß.
Liegt Fußball bei euch ein bisschen in der Familie, dass dein Vater oder wer auch gespielt hat? Oder hast du noch mehr Geschwister, die vielleicht auch Fußball spielen?
Nee, ich habe nur einen Bruder. Mein Vater hat Fußball gespielt, der hat uns logischerweise auch zum Fußball gebracht. Aber sowohl bei mir als auch bei meinem Bruder war es eigentlich so, weil meine Mutter hat Handball gespielt, dass ich mein erstes Training in einem Verein war beim Handballverein. Da war das erste Training sah aber so aus, dass die Bälle einfach nur in die Mitte gelegt wurden. Wir mussten Runden laufen. Ja, hätte ich heute auch noch immer noch keinen Bock zu und dann habe ich halt damals gesagt, okay, vielleicht ist dann Fußball doch was Besseres, damit man halt auch mal einen Ball am Körperteil hat, ja.
Was war denn früher dein Berufswunsch? Also einmal vielleicht Profifußballer, aber was wäre denn sonst so die Alternative gewesen? Was hattest du da so im Kopf?
Also für mich, sage ich ganz ehrlich, war Profifußballer immer sehr, sehr weit weg, deswegen habe ich das damals auch nicht gesagt, dass es mein Wunsch ist. Natürlich in meinem Herzen war es natürlich immer mein Wunsch. Ja, habe mich schon eher so in der Finanzrichtung gesehen, dann. Also, aber da auch relativ flexibel, ob es jetzt dann irgendwie Banken sind oder Versicherungen oder Wirtschaftsprüfungen.
Sowas. Aber wie bist du da drauf gekommen? Familiär, gab es da einen Hintergrund, dass da irgendwie jemand in der Finanzbranche war oder ist?
Ja, mein Vater ist in der Finanzbranche, aber bei mir halt eher durch mein Studium bedingt. Also ich habe VWL studiert und dann BWL noch und dann ist ja schon die Richtung grob vorgegeben, sage ich mal.
Hast du studiert oder studierst du noch? Oder hast du schon mit Abschluss?
Ich habe beide Studiengänge abgeschlossen, ja, Gott sei Dank.
Gut ab, also ihr habt ja viele in der Mannschaft, die studieren nebenbei oder es läuft noch, aber du bist im Prinzip auch für die Zeit nach dem Fußball schon aufgestellt. Hast zumindest Abschlüsse und wüsstest ja auch, in welche Richtung du dann was machen würden.
Genau, ich habe auch Praktika schon gemacht. Also ich habe auch schon so eine grobe Vorstellung, was ich machen möchte und was ich auch vielleicht nicht machen möchte. Und ja, bin da sehr, sehr gut aufgestellt und habe das immer an dem Fußball auch durchgezogen, ja.
Wie sehr beruhigt einen das selber, wenn man weiß, gut, ich meine, du bist 29, gehen wir mal davon aus, dass du noch 3-4 Jahre auf gutem Niveau spielen kannst, aber es ist ja trotzdem absehbar. Aber dann zu wissen, im Prinzip, ich stehe nicht blank da, ich weiß, wie es weitergeht, ist das eine gewisse Sicherheit auch im Kopf?
Also ehrlich gesagt war das eigentlich nie für mich eine Sicherheit, weil ich da nicht so groß drüber nachgedacht habe, aber als dann wirklich mein Masterzeugnis in den Händen hatte, habe ich dann schon für mich selber auch, wenn man dann auch reifer geworden ist, dann auch selber gemerkt, dass es einem schon eine sehr, sehr große Sicherheit gibt, auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, im Fußball, es kann immer eine schwere Verletzung kommen und relativ schnell vorbei sein und ich glaube, da gibt das schon viel Sicherheit.
VWL, Uni Bonn und dann den Master of Business Administration, den MBA, ich glaube Uni Köln war es.
Genau, richtig.
Was kann man denn mit diesem MBA eigentlich machen? Also MBA sehe ich ab und zu mal auf Briefköpfen von irgendwelchen Leuten, aber was kannst du damit machen? Wo ist so ein Abschluss vor allem gefragt in der Finanz- und Geldwelt?
Boah, ich glaube tatsächlich überall. Ich glaube, der MBA ist so ein, ja, wie sagt man das am besten? Das ist halt ein sehr, sehr breiter Abschluss.
Universell.
Also, genau, ja. Der dich für sehr, sehr viele Sachen qualifiziert und ist am Ende des Tages auch eigentlich nur noch mal so ein Rundumschlag von allen betriebswirtschaftlichen Themen, dass man in jedem Thema dann nochmal abgeholt wird, grob, dass man halt, egal welchen Job man ausführt, dann die jeweiligen Facetten dann im Unternehmen auch kennt.
Hast du denn konkrete Vorstellungen, was du mal machen möchtest im Finanzbereich irgendwann?
Ich könnte mir Consulting sehr, sehr gut vorstellen und Vermögensverwaltung. Nicht Vermögensberatung, sondern Vermögensverwaltung.
Du bist jetzt, wenn ich das sehe, recht lässig eben in Sportklamotten gekleidet. Siehst du dich auch gerne im Anzug oder mit Krawatte mit allem, oder sagst du, das gehört dann wohl dazu, aber fühle ich mich nicht so wohl oder sagst du, auch da fühle ich mich wohl, ich bin eigentlich...
Boah, Anzug habe ich tatsächlich nicht so gerne an, gehört halt dazu,
Im Finanzwesen wahrscheinlich später.
Im Finanzwesen, wobei man ja auch sagen muss, in den letzten Jahren ist es ja deutlich legerer geworden. Ja, aber also ich laufe nicht tagtäglich im Anzug rum, eher lieber im Sportanzug, aber wenn ich es dann halt irgendwann muss, dann mache ich das halt auch.
Ich überlege gerade der Unterschied zwischen Vermögensberatung und Vermögensverwaltung. Vermögensberatung ist, da sagst du den Leuten, du könntest das und das und das machen, und Vermögensverwaltung ist, hier hast du 500.000 Euro und du bist dann dafür verantwortlich, das dann im Sinne des Kunden anzulegen, oder wie muss
genau,
ich mir das
vorstellen? Genau, richtig, einfach Asset Management, also okay. Vermögensklassen wählen für den Kunden und dann halt in der Vermögensklasse dann halt Investmentmöglichkeiten zu finden.
Aber das hört sich im Vergleich zum Fußball relativ trocken an. Zahlen oder sonst irgendwas. Ist es gerade dieser Gegensatz, den du gut findest, oder ist das gar nicht so ein großer Gegensatz? Stelle ich mir das nur so vor. Also Fußball ist, gut, da bist du in keine richtigen Normen gepresst. Da musst du natürlich Abläufe auf dem Spielplatz haben, auf dem Fußballplatz haben oder solche Dinge. Aber beim Finanzwesen glaube ich schon, dass du dir auch nicht viel Fehler erlauben darfst, dass du sehr strikt handeln musst.
Ja, also ich glaube erstmal, dass man sowohl für Fußball als auch dann für Vermögensverwaltung große Disziplin braucht. Das braucht man in beiden Sachen und auch klare Abläufe. Und klar, Fußball ist nochmal viel mehr Emotionalität als jetzt im Finanzwesen, wo ich sage, ja, das wäre eher unterkühlt, eher rational. Ja, aber ich weiß nicht, für mich ist das jetzt nicht so weit weg voneinander.
Du sagst Finanzwesen rational, Fußball ist eher emotional. Als kleiner Junge, wie emotional, für welchen Verein warst du emotional? Ist es dann der 1. FC Köln, weil man in der Nähe aufgewachsen ist, oder?
Also für mich war der FC Köln eigentlich immer nur ein großer Verein, aber ich war jetzt nie Fan, aber halt alle meine Freunde um mich herum waren halt großer FC Köln-Fan. Ich habe früher eher Bayern München die Daumen gedrückt, aber heutzutage muss ich halt auch sagen, also FC Köln bedeutet schon was.
Hat auch Emotionalität, ne, wenn man da wieder von redet.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, jeder, der da mal im Stadion war und ja, die Hymne am Anfang hört, der schwenkt schon aus Reflex, glaube ich, seinen Schal mit.
Mag man denn die Kölner, wenn man aus Bonn kommt und Umgebung, oder ist da eine gewisse Distanz? Wie ist das?
Ja, man muss ja dazu sagen, leider hat Bonn keinen großen Fußballverein. Also wir haben den Bonner SC, aktuell in der Regionalliga, aber mit um die 1.000 Zuschauer. Ist das jetzt auch nicht ein, also ist das eigentlich viel zu klein für eine Stadt wie Bonn, die eigentlich von der Größe so groß ist wie Münster. Also wenn man das ja vergleicht, das sind ja ganz andere Dimensionen hier bei Preußen Münster als beim Bonner SC.
Und ob schon, wenn ich mal einhaken darf, ich kann mich gut dran erinnern, das sind 2-3 Jahre her, da waren wir mit Preußen Münster beim Bonner SC, haben um Punkte gespielt und ich glaube sogar verloren, also. Ja. Das ist noch gar nicht so lange her, das geht ganz schnell manchmal.
Ja, deswegen, also da ist keine Rivalität mit dem FC Köln, weil der FC Köln da auch in einer ganz anderen Liga spielt als der Bonner SC.
Und die Städte Bonn und Köln, ist da eine Rivalität, mal abgesehen vom Fußball, oder haben sich da alle lieb durch den Karneval?
Alle haben sich lieb durch den Karneval. Also ich glaube, Köln und Düsseldorf ist eher was ganz anderes und ja, auch Köln, München, Gladbach auf jeden Fall auch.
Da sind wir aber auch schon mal am Punkt. Du hast dich selber mal irgendwo beim Verein vorgestellt, du wärst ein Kölsch-Jung mit Hang zum Karneval. Also bist du ein großer Karneval?
Das habe ich, glaube ich, in Zwickau gesagt, richtig?
Genau, da war es, glaube ich.
Ja, Karneval früher schon sehr, sehr gerne gefeiert. Und auch heute noch, ja.
Ist der 11.11. für dich so ein Feiertag? Dann geht's los. Ohne, dass du vielleicht am 11.11. direkt jetzt die Narrenkappe aufsetzt, aber da beginnt für dich die 5. Jahreszeit.
Ja, beginnt auf jeden Fall. Ich war auch früher mal am 11.11. eigentlich auch dann öfter mal unterwegs, aber jetzt in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr.
Wird ein bisschen schwierig, wenn der... Aber wenn du frei hättest, sagen wir mal am 11.11., ich habe keine Ahnung jetzt im Kopf, was es für ein Tag ist, könntest du dir vorstellen?
Ich glaube, dieses Jahr haben wir sogar frei am 11.11., aber da werde ich wahrscheinlich nochmal wegfahren und dann bin ich nicht vor Ort. Aber meine ganzen Freunde und Verwandten sind auf jeden Fall unterwegs am 11.11.
Was zeichnet denn für dich den Karneval aus? Weswegen ist das dein Ding?
Ich glaube einfach, das verbindet. Also es ist halt einfach eine Kultur, es verbindet alle zusammen. Ich glaube, da kommt auch jeder mit, egal von wo er kommt oder wie er aufgewachsen ist. Und ich glaube, das ist halt eigentlich das Coolste, dass halt jeder kann so sein, wie er will an Karneval. Und ja, jeder hat sich lieb.
Aber Rheinland, sagst du, das ist schon besser als in anderen Regionen?
Boah, ich würde nicht sagen besser, ich würde sagen anders. Aber so bin ich halt aufgewachsen und ja.
Gibt es da tatsächlich auch diese Rivalität mit Düsseldorf dann? Weil meine Töchter leben in Düsseldorf, die sagen, der Karneval in Düsseldorf wäre anders als der Karneval in Köln. Die zieht es zum Beispiel mehr nach Köln trotzdem. Ist da ein Unterschied?
Ja, auf jeden Fall. Also
feiern können doch alle gut.
Ja, aber ich glaube trotzdem, also ich war noch nie in Düsseldorf Karneval feiern, werde ich auch nicht machen. Aber ich glaube, das ist schon nochmal was anderes, ja.
Ich meine, allein schon Hilla und Olaf, der Unterschied, ne? Muss man aufpassen, wenn man in Düsseldorf unterwegs ist oder in Köln, ne? Nicht das Falsche sagen. Ja. Guck mal, trinkt man denn den Königswinter auch in Kölsch oder ist das nur in Köln selber? Muss ich mal fragen.
Trinkt man auch Kölsch, ja.
Du trinkst auch ab und zu mal Alkohol oder als Fußballer sagst du, habe ich mir abgewöhnt oder sagst du, klar, das gehört auch dazu, wenn ich frei habe.
Habe ich früher ab und zu gemacht, jetzt eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr, nein.
Gar nicht mehr oder Silvester mal ein bisschen?
Okay. Also vielleicht in der Off-Season mal, aber jetzt in der Saison eigentlich nicht.
Wirklich auch, um auf deinen Körper zu achten und gesund zu leben oder braucht man es nicht?
Also ich habe mich jetzt in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel so mit Tracking beschäftigt, mit Schlafwerten und da sieht man halt den Einfluss von Alkohol schon sehr, sehr immens, dass halt die Schlafqualität einfach wirklich abnimmt und dann auch einfach die Regeneration. Und ich glaube halt, als jüngerer Mensch kann man das noch einfacher wegstecken als jetzt dann irgendwann mit 29. Und ich möchte gesund bleiben, ich möchte immer für den Verein verfügbar sein und ich möchte auch noch ein paar Jahre Fußball spielen. Deswegen, so jetzt in meinem Alter macht Alkohol, glaube ich, wenig Sinn und die Fußballzeit ist irgendwann begrenzt und dann werde ich danach auch natürlich wieder Bier trinken. Aber ich glaube halt jetzt für die Zeit trinke ich eigentlich so gut wie keinen Alkohol.
Bei deiner Vorstellung hier in Münster wurde gesagt, auch von Ole Kittner zum Beispiel, du hast eine Treppenkarriere gemacht und nicht im Aufzug hochgefahren. Das heißt, du bist Stufe für Stufe, du bist jetzt 29 in der zweiten Liga angekommen. Andere steigen, vielleicht weil sie Glück haben, irgendwann mal in den Aufzug und starten durch bis oben. Du hast dir alles Schritt für Schritt erarbeiten müssen. Ist das gut oder schlecht oder hast du schon mal gesagt, da habe ich vielleicht mal eine Chance liegen lassen, ich hätte schneller gehen können?
Boah, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bereue keinen Schritt in meiner Karriere, den ich gemacht habe. Ich glaube, es ging auch nicht nur treppenförmig nach oben. Ich habe auch Rückschläge gehabt. Ich habe auch Querwechsel gehabt, wo es dann bei einigen Vereinen leider nicht weiterging. Beispielsweise insolvenzbedingt oder aus anderen Gründen. Und es war ein langer Weg, aber ich glaube, es war ein schöner Weg. Und ich finde es einfach cool, wenn es noch so Leute gibt wie ein Jamie Vardy, wie ein Miroslav Klose oder so, die jetzt vielleicht nicht nur durchs NLZ gepresst wurden und dass es halt auch noch andere Wege gibt, dass man halt trotzdem Fußballprofi werden kann, ohne im NLZ groß geworden zu sein.
Jetzt sagen wir mal, hier im deutschen Fußball bist du jetzt auf der vorletzten Stufe oder zweithöchsten angekommen. Eine gäbe es noch Bundesliga, du bist 29. Hat man sowas noch im Kopf, dass du sagst, vielleicht habe ich Glück und das schaffen wir noch mal irgendwann? Oder sagst du, ich bin eigentlich schon sehr zufrieden da, wo ich jetzt bin?
Boah, ich will das Wort Bundesliga nicht in den Mund nehmen. Ich bin natürlich sehr zufrieden, wo ich jetzt angekommen bin, aber ich will auch meine Grenzen austesten, will gucken, was ist vielleicht noch möglich. Ich will jetzt noch mal alles investieren, mit Preußen Münster hier in der zweiten Liga voll anzugreifen und dann gucken wir einfach, wo die Reise hingeht.
Es gibt ja Spieler, die ein Fernstudium machen. Du hast ja an der Uni Köln, an der Uni Bonn studiert. War das, ich will nicht sagen eine Belastung, aber war das schon eine Herausforderung, einerseits für die Fußballkarriere zu kämpfen, auf der anderen Seite die beiden Abschlüsse zu meistern?
Also man muss, glaube ich, einteilen. Also es sind ja beides Präsenzstudiengänge. An der Uni Bonn war es halt so, dass ich erst dann nebenbei noch Landesliga gespielt habe, dann nebenbei Regionalliga gespielt habe und auch, ich sage auch klar, nebenbei gespielt habe. Mit dem Abschluss an der Uni Köln war es dann halt so, dass ich hauptberuflich Fußball gespielt habe und das nebenbei durchgezogen habe. Hatte in den ersten Semestern, muss ich auch ehrlich sagen, echt krasse Probleme gehabt, weil viele Sachen nicht hochgeladen wurden und ich auch kaum Leute kannte vor Ort. Das heißt, es war wirklich schwierig, auch an Studienmaterial zu kommen. Und da muss ich auch sagen, und so ehrlich bin ich auch, also Corona hat mir natürlich extrem in die Karten gespielt. Ich habe auch aus Schottland Klausuren geschrieben beispielsweise und dadurch war natürlich alles online und hat natürlich dann auch meinen weiteren Verlauf extrem begünstigt. Plus, als ich dann die Masterarbeit geschrieben habe, habe ich ja dann auch bei Fortuna Köln gespielt, war vor Ort und so hat das halt sehr, sehr gut gepasst.
Aber du hast schon gerade ein Stichwort gesagt, als ich in Schottland war. Wie kommt man als Junge aus Oberpleis nach Schottland zum Fußball? Ich glaube, in Livingston und...
Rafe Rovers, ja, aber genau. Rafe Rovers war nur eine kurze Leihe.
Ich meine, das ist ja ein Riesenschritt plötzlich. Schottland ist ja was ganz anderes.
Also es war ja so, dass ich bei Rödinghausen eigentlich so meinen ersten, sag ich mal, Profivertrag hatte, weil man dann halt das erste Mal vom Fußball leben konnte und hatte da auch eine sehr, sehr gute Zeit in den anderthalb Jahren. Da war das Problem, wir sind Erster geworden und konnten nicht in die dritte Liga aufsteigen, wegen dem Stadion. Und dann ist es so gewesen, dass halt leider Rödinghausen auseinandergefallen ist. Also Enrico Maaßen ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch noch ein Begriff.
Wohl später mal Trainer, ne?
Genau, jetzt gerade bei St. Gallen. Der hat dann auch gesagt, er geht. Und ich war, glaube ich, dann der 12. oder 13. Abgang, der dann auch gesagt hat, ich verlängere meinen Vertrag nicht. Und dann war halt die Corona-Zeit. Ich glaube, das letzte Spiel war im März. Dann wurde die Saison abgebrochen. Und dann war ja auch in Deutschland sehr, sehr lange Stillstand. ja, dann hätte ich einige Möglichkeiten in Deutschland gehabt. Ich wäre gerne in die dritte Liga gegangen. Das war leider zu dem Zeitpunkt nicht so konkret. Ich hatte Gespräche, aber also jetzt kein vertrags- oder unterschriftsreiches Angebot. Und dann hat sich über einen guten Freund von mir, Bogdan Komorowski, die Möglichkeit ergeben, bei einem sehr großen Berater oder mit einem sehr großen Berater zusammenzuarbeiten. Wassermann könnte für den einen oder anderen auch ein Begriff sein. Und dann hat sich halt der für Deutschland Zuständige hat sich quasi meine Videos angeguckt und hat die quasi mit den englischen Kollegen oder den Kollegen auf der Insel geteilt. Und die haben halt direkt gesagt, also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten für mich, Probetrainings zu machen. Ich hätte zum Beispiel in der englischen dritten Liga, also League One, hätte ich zwei Probetrainings machen können und in Schottland bei drei Vereinen in der ersten Liga. Ja, und dann habe ich sehr, sehr lange trainiert, sehr, sehr lange gewartet, um die Möglichkeit annehmen zu können, weil es war die Zeit, vielleicht erinnert ihr euch, mit den Corona-Beschränkungen, dass man halt ja, 14 Tage in Quarantäne musste. Also ich hätte darüber fliegen müssen, 14 Tage in Quarantäne und hätte dann erst trainieren können. Macht natürlich aus sportlichen Gesichtspunkten 0,0 Sinn. Und dann ist es ja auch so in der UK, dass Schottland ja noch ein eigenes Parlament hat, ein bisschen unabhängig ist. Und die haben halt früher geöffnet. Deswegen bin ich dann nicht nach England, sondern erst nach Schottland. Und da muss man halt sagen, auch beim ersten Probetraining haben die da halt direkt gesagt, ich würde einen Vertrag bekommen, ist, wenn der Stürmer verkauft wird. Und dann bin ich erstmal wieder nach Deutschland, war noch einen Monat in Deutschland, bis der Stürmer dann verkauft wurde. Lyndon Dykes, vielleicht sagst du dem einen oder anderen auch noch was, hat jetzt bei der EM im Sturm gespielt, bei Schottland. Ja, der wurde dann verkauft und ja, dann habe ich dort einen Vertrag bekommen und ja, bin leider relativ spät gekommen, zum 8. Spieltag bin ich dann dahin gekommen, habe keine Vorbereitung gehabt, nichts, keine Spielpraxis und habe dann tatsächlich auch direkt zwei Spiele von Anfang an gemacht, aber muss man auch ehrlich zu sich selber sein, mir hat komplett die Spielpraxis gefehlt dann auch, ja.
Aber so in Schottland dann plötzlich zu leben, war auch was ganz anderes, nehme ich mal an, oder?
Ja, war auf jeden Fall eine komplette Umstellung. Man muss dazu sagen, man durfte auch nur 5 Kilometer von seinem Haus, durfte man sich nur bewegen. Das war die Corona-Beschränkung. Man durfte auch eigentlich nur zur Arbeit gehen.
Das heißt, du hast relativ nah auch gewohnt am Arbeitsplatz, dann am Stadion oder
was? Ich habe genau erstmal im Haus vom Verein gewohnt und hatte nachher dann auch meine eigene Wohnung. Ja, aber trotzdem muss man auch sagen, sich dann über gewisse Regularien hinweggesetzt, weil ich auch einfach was vom Land sehen wollte auf jeden Fall.
Aber das war doch trotzdem schwierig im Prinzip. Ne? Du konntest doch gar nicht so richtig ankommen, als wenn du zu normalen Zeiten angekommen wärst. Also du konntest doch kaum Kontakte aufbauen zu Leuten außerhalb dieses 5-Kilometer-Sprengels, sag ich mal, oder?
Genau, und auch im Verein war es halt schwierig, weil die Kabinen waren gesplittet. Man war dann halt immer nur mit 7 Leuten oder so in der Kabine und man war ja auch eigentlich angehalten vom Verein, dann so schnell wie es geht nach Hause zu gehen, sich nicht anzustecken, sich zu pflegen. Und deswegen, genau, also sehr, sehr begrenzte Sozialleben.
Und du bist auch relativ schnell dann wieder nach Deutschland zurückgekommen, ich glaube.
Genau, nach acht Monaten genau. Oder 9 Monaten, ja.
Hatte das auch ein bisschen was, ich frage mal ganz platt, mit Heimweh zu tun oder war es einfach nur drumherum, dass das Ganze?
Also man muss dazu sagen, also ich habe ja direkt dann bei Livingston gespielt, von Anfang an. Dann wurde ich nur noch eingewechselt und dann habe ich auch ein paar Spiele gar nicht mehr gespielt. Und dann wollte der Verein mich ausleihen. Wer den FC Livingston verfolgt, der weiß auch, also das ist so ein kleines FC Chelsea in Schottland. Also es waren nachher, glaube ich, so 14 Spieler ausgeliehen oder so gleichzeitig. Also irgendwo natürlich dann auch ein Modell des Vereins. Und dann waren für mich halt Anfragen da, wo der Verein natürlich dann auch über mich noch mehr zu sich Geld verdienen konnte. Und dann haben die mich natürlich auch dahin gepusht, sage ich mal, dass ich ausgeliehen werde. Bin dann zu Wave Rovers gegangen, was auch eine coole Station war, weil es auch ein Traditionsverein ist in Schottland. Die haben auch mal Europapokal gespielt gegen Bayern München. Ich glaube in den 60er, 70er Jahren. Da sind die auch immer noch bis heute sehr stolz drauf. Ja, und das war auch nur Short-Term-Leihe. Also die Leihe ging nur 2 Monate. Sowas gibt's glaube ich in Deutschland gar nicht. Ja, und dann war nach der Leihe, ist auch nicht, also die ist schon wild gelaufen, muss man sagen, weil bei denen hat sich der Stürmer verletzt und er sollte genau 2 Monate ausfallen und dann wurde ich halt für 2 Monate ausgeliehen und ich glaube, ich habe 1 oder 2 Spiele gemacht und dann war der Stürmer schon auf einmal wieder verfügbar und der hatte auch einen langfristigen Vertrag dann da und dann haben die hatten wir Pokalspiel und ich hatte für Livingston schon gespielt, dann hat er halt im Pokal gegen Barfuß Bethlehem irgendwie einen Hattrick gemacht oder so, gegen irgendeinen Viert- oder Fünftligisten in Schottland und hat dann natürlich logischerweise auch wieder gespielt. Und dann wollte Livingston mich halt wieder ausleihen und dann war aber für mich schon wieder die Anfrage da, dritte Liga in Deutschland und das war eigentlich, weiß ich nicht, schon seit sehr langer Zeit mein Ziel, Profi, also wirklicher Profi in Deutschland zu sein und dann bin ich nach Zwickau wieder gegangen.
Es waren ja nur ein paar Monate in Schottland, ein knappes Jahr. Hat dir das trotzdem was gebracht für deine Karriere, für dich selbst, vielleicht auch persönlich? War das eine tolle Erfahrung?
Also ich glaube, das war mit die prägendste Zeit in meiner Karriere, weil man einfach Fußball nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt hat. Ich glaube, so viel trainiert wie dort habe ich noch nie vorher. Da war es halt so, du bist so um 10 Uhr morgens gekommen, hast gefrühstückt, hast auch Frühstück vor Ort bekommen. Dann war quasi Kit-Manager, also der Zeugwart, sowas, also eine Position wie Helge. Das war ein ehemaliger Bodybuilder, der hat dann gesagt, okay, wir machen 20 Minuten Brustbizeps und das war halt auch freiwillig, aber da standen halt trotzdem, weiß ich nicht, über 20 Leute. Dann hast du das gemacht, dann hast du Pre-Warm-Up, 45 Minuten Stabi-Übungen, alle möglichen Erwärmungsgeschichten. Da dachte ich nach dem ersten Training, das ist ja schlimmer als alles, was ich vorher erlebt habe, das war wie Krafttraining. Ja, und dann bist du halt anderthalb Stunden da auf dem Platz, dann direkt danach musst du deinen Shake trinken, sonst musst du direkt bezahlen, also Strafen zahlen, dann duschen gegangen, in die Eistonne musstest du reingehen, da stand auch einer vom Coaching-Staff einfach in der Dusche und hat dann halt geguckt, dass jeder auch genau die Zeiten dann halt reingeht in die Eistonne, die für ihn vorgesehen ist, also quasi der Körperfettanteil durch 2 Minuten musstest du halt da rein. Und dann ging es direkt weiter Mittagessen und dann halt eigentlich auch immer, also mindestens 3 bis 4 Mal die Woche dann nochmal ins Gym, Beine trainiert. Und ja, wenn du das dann halt zusammennimmst, war es halt ein 9-to-5-Job. So, und das ist ja, muss man auch ehrlich sein, in Deutschland zum Beispiel jetzt gar nicht so, also nicht so intensiv.
Aber war das dann auch die Zeit, wo du wirklich am fittesten war? Oder hast du das letztendlich, weiß ich gar nicht, ob das so viel mehr gebracht hat als hier, so wie wir jetzt Training, weil es vielleicht in der Spur zu viel war, ich weiß es nicht.
Also die ersten Wochen dachte ich, das ist schlimmer als Vorbereitung und das war ja also in der Saison. Also ich bin jetzt zum 8. Spieltag gekommen, da dachte ich, das ist schlimmer als Vorbereitung. Ob ich mich jetzt da fitter gefühlt habe, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass ich mich vor Ort immer also super fit bei den Spielen gefühlt habe, aber ich fühle mich auch jetzt auch hier in Deutschland bei den Spielen super fit. Ist natürlich dann da auch nochmal ein anderer Fußball, brauchen wir auch nicht drüber reden. Viel lange Bälle, sehr, sehr viel physischer. Natürlich wurde man dahingehend dann auch ausgebildet oder halt auch trainiert. Ich glaube, damals habe ich auch einiges mehr dann noch gewogen, weil es halt auch einfach dann gefragt war. Aber also ich habe mich da super fit gefühlt und hier fühle ich mich aber auch fit.
Wie war die Verständigung? Ich glaube, in Schottland spricht man noch ein anderes Englisch als in England selber. Also irgendwie wahrscheinlich für unsere Ohren, die das Schulenglisch haben, wahrscheinlich schwierig zu verstehen, oder?
Ja, es gibt einen großen Unterschied. Also alle Leute, die so aus Edinburgh und Umgebung kommen, die kannst du sehr, sehr gut verstehen, auch mit unserem Schulenglisch. Mhm. Aber wenn alle aus Glasgow und Umgebung anfangen zu reden, also boah, da ist, sage ich, würde ich heute oder habe ich heute noch Schwierigkeiten, das wirklich zu verstehen, was die 100% von einem wollen.
Hattest du denn irgendjemanden auch, mit dem du vielleicht auch Deutsch sprechen konntest? War da irgendeiner im Umfeld oder warst du wirklich darauf angewiesen, die Jungs hier zu verstehen und irgendwie?
Also in meiner ganzen Zeit war ich der einzige Deutsche vor Ort und zwar auch niemand Deutschsprachiges dort. Mhm. Es war ein Spieler, Julian Ulbricht, ich weiß nicht, ob das bei den einen oder anderen Begriff ist, der spielt gerade bei Meppen und hat auch ziemlich viele Tore schon geschossen, ist mit dem ich auch heute immer noch befreundet. Der hat damals auch ein Probetraining dort gemacht, den habe ich auch kennengelernt, auch den Kontakt bis heute gehalten, aber der war halt nur 2 Wochen da und ansonsten war ich halt wirklich auf mich allein gestellt. Die Franzosen, es gab mehrere Franzosen, die konnten dann nochmal Französisch miteinander reden, es waren Polen da, Slowenen waren da, also waren schon viele internationale Spieler, aber deutschsprachig war niemand, nein.
Hast du immer Besuch aus der Heimat dann bekommen, deine Familie oder deine Partnerin? Ich weiß nicht, ob es die da schon gab.
Keine Ahnung. Doch, die gab es schon und die war auch da. Sie war 1 oder 2 Mal da, aber dann war das auch wieder mit Rückflügen, dann Flüge gestrichen wegen Mutationen von Coronaviren. Also es war schon wirklich schwierig. Und ein Freund von mir hat eine Ehrenmann-Aktion auf jeden Fall gebracht. Ich hatte kein Auto vor Ort dort gehabt. Und dann haben wir das Auto von meinem Bruder hochgefahren zusammen. Also wir sind dann wirklich, weiß nicht, 12 Stunden oder so über 1000 Kilometer dann da hochgefahren. Und der ist dann am nächsten Tag zurückgeflogen wieder. Der war dann halt einmal kurz dann da, aber...
Quasi um das Auto mitzubringen.
Um das Auto mitzubringen, ja.
Dann bist du also da im Linksverkehr mit dem deutschen Auto, wo das Lenkrad auf der anderen Seite ist,
ja,
und durch die Gegend gekommen.
Richtig, und es war ein sehr, sehr alter Audi A3, aber ich weiß nicht, vielleicht für den einen oder anderen Autokenner hier im Podcast, 1,9er TDI, unkaputtbar. aber es war halt ein sehr altes Auto und da gibt es auch einige lustige Geschichten. Also mir wurde 2 Mal auch der Reifen abgestochen, wahrscheinlich wegen deutschen Kennzeichen.
In Schottland da?
In Schottland, okay. Genau. Also da musste 2 Mal einer kommen und mir neuen Reifen draufziehen. Okay. Und man hat halt wirklich auch gesehen, dass es halt vom Messer war. Also klar den Einstich gesehen. Und hatte dann halt ein sehr altes Auto auch, logischerweise. Und beim Verein gab es da auch dann noch die ein oder andere lustige Geschichte, dass die hatten halt alle so Leasing-Autos und auch neuere Autos und dann wurde auch einmal mein Auto versteckt und so. Also Ja, es sind schon einige Sachen passiert und es war halt ein Schalter und dann halt auf der im Linksverkehr natürlich dann auch nochmal wild, ja.
Aber wenn die es versteckt haben, die müssen ja irgendwie an Schlüssel gekommen sein, oder?
Ja, am Ende hat sich halt rausgestellt, dass es halt mein Trainer war. Für den einen oder anderen, der hier Zeit und Lust hat, den zu googeln, Davy Martindale, ist auch ein Mensch mit einer sehr, sehr verrückten Geschichte. War im Knast wegen Kokainhandel, auch 3 bis 5 Jahre.
Auch gut.
Und aber muss man sagen, dann hat danach wirklich einen coolen Weg eingeschlagen, hat dann bei Livingston angefangen, die Hütchen aufzustellen, hat sich bis zum Cheftrainer hochgearbeitet, aber der hat halt schon seinen eigenen Humor und hat dann immer zu mir aus Spaß halt gesagt beim Training, ja, stell mal dein Auto. Immer so in die dritte oder vierte Reihe, dass halt die Leute das nicht sehen, das wirft ein schlechtes Licht auf den Verein, wenn da so ein altes Auto steht. Und ich habe da nichts halt sagen, dass ich stand dann halt aus Prinzip immer in der ersten Reihe. Ja, mit der Konsequenz, dass mein Auto dann halt irgendwann nicht mehr da stand. Da bin ich mit einem polnischen Torwart rausgekommen und ja, dann habe ich gesagt, ja, wo ist denn mein Auto? Und dann haben wir das halt überall auf dem Parkplatz gesucht und es war halt nicht da. Und ja, der Davy, der hat halt auch überall Kameras, also der hat sich wahrscheinlich in seinem Büro kaputt gelacht, dass die zwei Deppen da das Auto suchen. Ja, und hat sich halt rausgestellt, wenn man die Straße weiter hochgefahren ist, da war ein Lidl und dann stand mein Auto da auf dem Lidl-Parkplatz. Aber er hat halt den Schlüssel zurückgelegt, also ich hatte meinen Schlüssel dann auch. Ja, das war schon sehr, sehr lustig, aber ja.
Das heißt, wenn ich heute nach Livingston gehen würde und fragen würde, bei euch hat doch mal ein Deutscher gespielt, dann würden die sagen, ja, ach klar, wie hieß der nochmal, der mit dem alten Auto.
Ja, die würden sagen, ja, der Verrückte, ja.
Der Verrückte mit dem alten Auto.
Ja.
Ja, aber ist doch eine coole Geschichte. Dann habt ihr den wieder mitgebracht und dann nach hinten gelassen?
Nee, den habe ich, den...
Der fährt auch heute noch.
Ja, den haben wir verkauft, der wird heute immer noch fahren, ja.
Weil er ja unkaputtbar ist, wie du sagst.
Der, weil der unkaputtbar ist, genau. Und aber ich hatte dann damals auch, ich hatte eine möblierte Wohnung, habe ich da damals alles in mein Audi eingepackt und bin dann nach Hause gefahren, ja.
Dann war es eine kleine Wohnung, würde ich sagen, wenn das alles in Audi gepasst hat.
Nee, es war eine große Wohnung, aber...
eine leere.
Nee, es war eine möblierte und...
Ja, die paar Sachen, okay.
Also die Schränke, die ich dann gekauft habe, habe ich dann logischerweise dann auch da gelassen, also...
Ja. Hat man das mit dem Brexit gemerkt, dass Großbritannien und Schottland dann auch nicht mehr in der Europäischen Union waren und sind? Ich glaube am Flughafen, man wird immer schön, Reisepass muss man unbedingt haben, Personalausweis reicht nicht, das weiß ich. Aber hat man das so im täglichen Alltag so ein bisschen gemerkt?
Also als ich dort war, war das die Zeit, wo die Brexit-Diskussion losging. Also ich war auch noch vor Brexit dann da.
Ah, okay, ja.
Oder in dem Prozess halt. Mhm. Aber... Also sowohl meine Verlobte und ich, wir haben uns schon in Schottland auch verliebt. Wir waren jetzt auch zweimal nochmal da, seitdem ich da gespielt habe. Oder zweimal müssen wir da gewesen sein. Und waren jetzt auch nochmal, jetzt auch diesen Sommer in Schottland nochmal.
Aber was zeichnet denn Schottland aus? Also eine schöne Wettergarantie hat man, glaube ich, auch im Sommer nicht.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich an Schottland denke, denke ich auch immer ein bisschen an
Nebel.
An Düster, ne? Nebel oder sonst. Ich bin mal in Edinburgh gewesen, genau. Da war es auch so, mit Schalke war ich, glaube ich, mal zu irgendeinem Spiel da. War total schön da. Aber auch genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Grau und Waschküche.
Ja, über das Wetter brauchen wir nicht reden. Also ich glaube, da habt ihr auf jeden Fall einen fairen Punkt. Für mich steht Schottland aber auch für Natur, für sehr, sehr viele Burgen, sehr, sehr viele historische Sachen. Und ja, die Highlands sind, glaube ich, einzigartig.
Fahrt ihr da mit dem Mietwagen rum, wenn ihr da Urlaub macht? Oder habt ihr da irgendwie, so ist das mit dem Mietwagen halt? Genau. Landet mal von Hotel zu Hotel irgendwie, so eine kleine Rundreise? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben einen Roadtrip gemacht, ja. Okay. Vielleicht kann man perspektivisch auch mal überlegen, ob man einen Wohnwagen sich irgendwie besorgt. Aber genau, wir haben es jetzt mit Mietwagen gemacht.
Das heißt, wenn ich jetzt mal auf deine Beziehung eingehe, deine Freundin, die gab es damals schon, deine Lebensgefährte, mittlerweile Verlobte, wie du sagst, die hat aber auch einen Streifen mitmachen müssen mit dir, wo du überall warst dann, ne? Dann Rödinghausen, dann Zwickau, dann Schottland, dann...
Ja, da muss man auch wirklich sagen, also hier habe ich sehr, sehr viel zu verdanken. Die hat eigentlich meine Karriere immer getragen. Ja, und ich habe ihr dann halt gesagt, ja, es gibt die Möglichkeit mit Schottland und dann am Ende habe ich da 2 Jahre +1 unterschrieben und auch noch eine Option, die es heute gar nicht mehr gibt, also eine einseitige Vereinsoption, wo der Verein sich überlegen kann, okay, verlängern noch vorzeitig für dann halt 3 Jahre. Ja, das hat sie alles mitgetragen, bin ich bis heute dankbar. Und da wäre es aber auch so gewesen, hätten wir wirklich auch versucht, dass sie auch mit nach Schottland kommt, aber hatte sich ja dann nach knappem Jahr dann erübrigt, genau.
Kommt sie auch aus Oberpleis, wo du herkommst, oder aus der Ecke? Oder
auch aus Kingswinter, ja.
Auch, also im Prinzip schon, naja, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber eine Art Sandkastenliebe, dann sehr lange schon.
Ja, schon lange, ja.
Und immer treu dabei geblieben. Das ist aber gut ab. Und jetzt ist sie auch nicht mit in Münster, aber kommt häufiger.
Genau, sie war jetzt die kompletten Ferien da. Und eigentlich ist auch jedes Heimspiel hat sie bis jetzt gesehen. Also wir sehen uns sehr, sehr regelmäßig. Aber wer das Beamtenwesen in Deutschland kennt, das ist nicht so einfach, den Standort leider zu wechseln.
Sie ist Beamtin in Bonn, glaube ich.
Genau, richtig. Und ja, alleine diesen Prozess anzustoßen, wird wahrscheinlich über ein Jahr dauern.
Aber nicht Finanzamt jetzt, weil du ja auch mit Finanzamt
bist. Nee, sie ist Lehrerin.
Okay. Aber das heißt, ihr pendelt und das ist jetzt für dich keine oder für euch jetzt keine Großbelastung, dass sie in Bonn und du hier in Münster bist. Da gab es schon andere Zeiten, die schwieriger waren.
Ja, genau, richtig.
Was hat denn bei deiner Profikarriere den Kick gegeben? War das wirklich der bekannte Berater und Schottland in der Kombination, die so ein bisschen der Startschuss waren?
Also erstmal muss man ja sagen, wenn man Profi wird, gehört natürlich auch immer Glück dazu. Das ist nicht wegzudiskutieren, Verletzungsfreiheit. Ich glaube, bei mir war es halt so, ich habe in der Jugend auch schon relativ hoch gespielt, also immer eins unter Bundesliga. Ich habe auch Mittelrheinauswahl gespielt, ja, und hatte dann halt einfach in den Senioren halt, bin dann halt relativ niedrig gestartet, aber ich habe eigentlich immer mehr gemacht als die anderen und hatte eigentlich auch immer diesen Biss. Und natürlich habe ich dann natürlich auch Glück irgendwo gehabt, dass sich gewisse Türen für mich geöffnet haben, weil ich konnte ja auch von der Landesliga direkt in die Regionalliga wechseln. Das schaffen jetzt auch nicht die meisten, dass dann halt so eine Tür aufgeht. Und genau, also ich habe eigentlich immer Gas gegeben, immer hart gearbeitet, immer versucht gemacht, mehr zu machen, mich weiterzuentwickeln, auch als Spielertyp. Und ja, das würde ich sagen, hat so den Kick gegeben. Ich wurde auch von einigen Leuten, also vor allem von meinem Vater, auch sehr unterstützt dabei. Von dem besagten Bogdan Komorowski auch sehr unterstützt, immer Individualtraining gemacht, immer gefördert. Und ja, da muss man sagen, auch ja, bin ich auch sehr, sehr dankbar für, weil ohne die wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch in der Landesliga.
Aber du musst ja selber auch sehr viel Disziplin aufgebracht haben, sage ich mal, gerade auch in der Jugendzeit oder sonst was. Oder hast du das vereinbaren können, dass du sagst, ja, ich habe Samstagabend gefeiert, wie es auf dem Ort, Dorf oder in Oberpleis oder so auch durchaus gängig war. Und also konnte trotzdem am nächsten Tag kicken oder hast du gesagt, ja, ich habe auf vieles verzichtet für den Fußball?
Also muss man sagen, in der Landesliga hat man natürlich schon dann auch noch gefeiert und so regelmäßig, aber also jetzt nie vorm Spieltag oder so. Also das empfinde ich als unprofessionell und bei mir kamen auch immer viele Freunde, Familie auch gucken und dann wollte ich auch immer 100% geben. Ist natürlich nicht wegzudiskutieren, dass man dann früher natürlich bei vielen Geburtstagen dann dabei war und auch einigen Feiern so, aber nie vorm Spieltag. Und ich habe immer mehr gemacht, auch wenn ich dann irgendwie mal unterwegs war oder so, dann am nächsten Tag halt trotzdem versucht, dann immer noch was zu machen.
Also auch nicht das Gefühl, du hättest irgendwas verpasst jetzt in deiner Jugend. Du hast das schon mitnehmen können. Und auch, ich meine, es gibt ja viele, die im NLZ dann sind, die nicht mehr rauskommen, die dann quasi wirklich nur für Schule, Fußball und viel mehr anders gibt's nicht. Da hast du schon ein bisschen mehr noch mitnehmen
können. Also ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe. Ich merke natürlich jetzt in den letzten Jahren, dass man viele Geburtstage, Hochzeiten etc. verpasst, weil es halt einfach mit dem Spielplan nicht vereinbar ist oder halt auch einfach, ja, dass man dann halt, ja, wie gesagt, vom Zeitplan es einfach nicht passt. Ja, also ich finde, in den letzten Jahren habe ich auf jeden Fall mehr verpasst als in meiner Jugend, ja.
Wie war Zwickau für dich? Ich meine, du warst in Schottland, in Zwickau. Wenn du sehr heimatverbunden bist, ist Zwickau natürlich auch schon ganz schön weit weg.
Ja, das war eine gute Strecke, 4,5 Stunden nach Hause. Ich muss aber sagen, das war auch für mich eine sehr prägsame Zeit, weil ich dann, das war ja auch dann noch die Ausläufer von Corona, es war auch dort nicht so einfach. Aber ich muss sagen, ich bin froh, den Osten mal kennengelernt zu haben. Und muss auch sagen, so wie die Leute dort Fußball leben, habe ich es auch selten erlebt, weil Zwickau ist ja eine Stadt mit 90.000 Einwohnern und dann trotzdem halt jedes Heimspiel so viele Zuschauer zu haben. Und auch in der Stadt hast du halt gemerkt, eigentlich jeder steht hinter Zwickau. Das war schon was Besonderes. Und dann halt auch, dort ist natürlich dann auch nochmal, wollen die Leute wirklich, dass du den Fußball lebst, dass du dich in alles reinschmeißt, dass du halt immer nur kämpfst. So, und das prägt dich halt auch als Person.
Hast du damals mit Zwickau auch hier in Münster gespielt? Kann das sein? Ich kann mich an ein Spiel erinnern von Zwickau. Das haben die Preußen, glaube ich, ganz knapp gewonnen. Das war Endphase der Corona, das war im Abstiegsjahr von Preußen.
Nee, da war ich noch bei Rüdinghausen.
Da warst du noch bei Rüdinghausen,
genau.
Zwickau, warum ist es dann da nicht weitergegangen? Weil einfach die nächste Stufe zünden wolltest, oder?
Ja, da war halt der Punkt, erst wollte der Verein verlängern und hatte mir das auch im Gespräch kommuniziert und dann hatte ich von denen halt auch gar nichts mehr gehört. Und dann war für mich aber auch der Punkt, dass dort für mich auch, so ehrlich muss ich auch sein, Fußball einfach auch nicht mehr so Spaß gemacht hat. Es war halt immer, wir hatten, ich glaube, in der dritten Liga mit 33% Ballbesitz, den wenigsten Ballbesitz. Wir sind halt eigentlich nur hinterhergelaufen. Wir haben immer nur gegen den Abstieg gespielt, immer versucht, irgendwie Punkte zu holen, obwohl wieder, wenn man sieht, welche Spieler da tatsächlich auch waren, und um Johann Gomez zu nennen, den wir jetzt hier gesehen haben bei Braunschweig, nur einige Spieler zu nennen. Also wir hatten wirklich eine gute Mannschaft, aber wir haben halt einfach unter unseren Möglichkeiten gespielt. Und dann war ich für mich auch an dem Punkt, ich muss jetzt meine Masterarbeit schreiben. Für mich wäre was in der Heimat verbunden, wäre halt überragend. Und für mich war auch im Nachhinein das Beste, nochmal in die Regionalliga zu gehen und da einfach meine Masterarbeit zu schreiben und dann halt nochmal mit der Heimat im Rücken nochmal ein bisschen noch bei Fußball Gas zu geben, ja.
Du hast gerade gesagt, ihr seid in Zwickau hauptsächlich den Ball hinterhergelaufen. Das ist jetzt in Münster ganz anders. Also hast du ja auch schon mal gesagt, das Spielsystem, das Alexander Ende hier durchzieht, das liegt dir, da hast du Bock drauf. War auch einer der Gründe, warum du dann gesagt hast, ja, ich gehe zu Preußen Münster. Liege ich richtig mit, ne? Das ist das Ding, was mir auch gefällt, oder?
Ja, also mir gefällt das zu 100%. Ich glaube auch, wenn man jetzt runter in unsere Kabine gehen würde und die Jungs fragen würde, ich glaube, da steht jeder vollkommen hinter, dass einfach so ein Fußball halt mehr Spaß macht, als hinten drin stehen mit 30% Ballbesitz und dann irgendwie versuchen, über Standards ein Tor zu machen, dann alles wegzuverteidigen. Ist halt eine ganz andere Art von Fußball und muss man halt auch sagen. Also das macht halt viel, viel mehr Spaß einfach am Ende des Tages.
Hat sich Preußen Münster für dich erst durch Alexander Ende ergeben? Ich kann mich erinnern, da das Jahr davor, da hast du mich noch geärgert und viele Preußen-Fans wahrscheinlich im vorletzten Spieltag 2-0 mit Verl gewonnen, Tor geschossen. Ich meine sogar auch noch ein Handspiel im Strafraum gemacht, das da nicht geahndet wurde, wo Preußen Elfer gekriegt hätte oder war es Torge Peto? Einer von euch beiden hat da noch die Hand zu, wo ich dachte.
Ich glaube, das war ich nicht.
Also dann war das Torge, aber ein Tor, ich glaube das 1-0 oder was hast du damals gemacht?
Genau, richtig, ja.
Es hat ja trotzdem im Aufstieg geklappt, aber da war für dich noch nicht abzusehen, dass man nach Münster gehen würde, oder war da schon? Dass du sagst, ich wusste, es könnte mal Preußen werden, aber ich habe es ausgeblendet, habe mein Tor geschossen. Und
also man muss sagen, mit Preußen über die letzten Jahre hatte ich eigentlich immer mal Kontakt gehabt. Es ging, glaube ich, los in der Saison, die du genannt hast, wo Preußen abgestiegen ist, aus der dritten Liga, sich, ich weiß nicht, 4 oder 5 Spieltage vor Schluss gemeldet. Also wo ich noch bei Rödinghausen war, dass das für die interessant ist, habe ich natürlich Preußen die Daumen gerückt, dass sie in der dritten Liga bleiben. Dann sind sie abgestiegen und dann weiß man ja auch, bei Preußen ist sehr, sehr viel passiert. Dann wollte ich mich mit Sascha Hildmann damals noch treffen, das hat sich damals aber nicht so ergeben. Das war so der erste Berührungspunkt, dann bin ich ja nach Schottland gegangen. Und nach der Regionalliga-Saison bei Fortuna Köln hatte sich Preußen Münster auch nochmal bei mir erkundigt, aber da hatte ich halt schon bei Verl unterschrieben. Und das hatte ich ja dir auch schon mal gesagt im Interview mit Peter Niemeyer, zu meinem Berater, jetzt auch die letzten Jahre auch regelmäßig in Kontakt. Und jetzt hat es sich ergeben und ich bin super happy, hier zu sein.
Also ist das keine Liebe auf den ersten Blick, sondern hat sich schon lange entwickelt. War immer schon mal wieder der Kontakt da und jetzt ist es eben passiert.
Ja, ich glaube, so ist am Ende des Tages Fußball, aber ich glaube, sowohl Preußen Münster als auch ich, wir haben uns nicht aus den Augen verloren und das auch immer weiter verfolgt. Die Entwicklung, das hatte ich ja bei meiner Vorstellung hier auch gesagt. Also ich glaube, ich kann am besten hier die Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren nachvollziehen, weil ich eigentlich gefühlt immer in derselben Liga gespielt habe. Sowohl halt in der Regionalliga als dann auch in der dritten Liga. Und jetzt in der zweiten zusammen.
Wie happy bist du mit 29 in der zweiten Liga noch angekommen zu sein wieder?
Ja, super happy. Also geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Und da muss man auch einfach dankbar sein, dass es halt noch so weit geklappt hat. Wenn man halt in der sechsten Liga gestartet ist, jetzt mal in der zweiten. So, das ist auch nicht selbstverständlich.
Highlight für dich, das erste Spiel direkt eingewechselt. Nach ein paar Ballkontakten ein Tor gemacht, gleich das erste Tor im ersten Spiel in der zweiten Liga.
Oh, ich muss sagen, ich hatte erstmal Gänsehaut, allein als wir rausgelaufen sind, vor über 30.000, glaube ich, und man einfach die Preußen-Fans trotzdem einfach so laut gehört hat, die haben da richtig Alarm gemacht, dann hatte ich schon komplett Gänsehaut am ganzen Körper und habe mich einfach nur gefreut, wenn ich eingewechselt werde. Ja, dann wurde ich eingewechselt, dann habe ich auch noch den Ausgleich gemacht, schade, dann halt hinten raus.
Ja, blöd.
Ja, dass wir da noch das Ding kassieren, aber das war halt schon ein sehr, sehr geiles Spiel, aber auch hier die Heimspiele machen immer Spaß, weil es halt einfach ausverkauft ist und ich glaube, in Zukunft dann, wenn noch weitere Tribünen stehen, ich glaube, dann wird es ja auch nochmal ein Upgrade geben, ja.
Wie ist das mit deinem Vater, deinem Bruder? Sprecht ihr dann schon mal über ein Spiel, wenn es dann gelaufen ist von dir? Telefoniert ihr da schon mal? Gibt es da schon mal auch Fachgespräche?
Also meine Eltern waren jetzt, glaube ich, auch bei fast jedem Heimspiel. Also die sind auch immer hingefahren. Mein Bruder war auch schon, war auf jeden Fall in Bochum dabei, wird jetzt auch nach Berlin kommen. Heimspiel weiß ich gar nicht, Heimspiel müsste eigentlich auch schon eins gesehen haben, aber weiß ich gerade nicht. Also die sind auch schon sehr, sehr regelmäßig hier, ja. Und da gibt es auf jeden Fall Austausch, ja.
Ja, aber deine Mutter ist jetzt nicht traurig, dass es nicht mit dem Handball geklappt hat?
Nee, meine Mutter hat auch eine B-Lizenz im Fußball mittlerweile. Okay. Und kann mir da auf jeden Fall auch immer noch wertvollen Impact geben, ja.
Klasse.
Wenn die dich dann besuchen, bleiben die dann auch hier länger oder kommen die nur fürs Spiel? Oder habt ihr zusammen auch schon mal ein bisschen die Stadt angeguckt und dass wir da auch da sind, wir ganz froh, dass du hier bist?
Nee, wir waren schon unterwegs auch zusammen, aber in der Regel, ich habe jetzt nicht die größte Wohnung hier, fahren sie dann halt abends wieder, aber wir haben auch hier schon in Münster was unternommen zusammen. Also sie waren auch schon mal in der Wohnung so, ja.
Wo bist du denn mal unterwegs in Münster? Wo kann man dich mal treffen?
Also ich bin eher so im Süden unterwegs. Also ich gehe gerne spazieren, Hohe Wart beispielsweise oder Hiltrupper See finde ich sehr schön, am Kanal lang. Ja, da kann man mich am ehesten antreffen, ja.
Hat vielleicht ein bisschen was von Schottland, das Grüne um Münster herum oder nicht vergleichbar?
Boah, ich...
Eher mit Bonn vielleicht und
anders, dem Umland. Aber, ne? Anders, aber ja. Auch sehr, sehr schön, sehr, sehr lebenswert. Also muss ich sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Auch hier jeden Tag mit dem Fahrrad zum Training über den Kanal und so ist, glaube ich, schon was Besonderes, ja.
Das heißt, du wohnst auch nicht in der Innenstadt, sondern ein bisschen am Rand, oder?
Ich wohne am Stadtrand, ja.
Ganz bewusst oder hättest du auch gerne eine Wohnung mitten in der Stadt gehabt, wo das Leben ist so? Es gibt ja auch viele, die sagen, boah, wenn will ich auch mittendrin sein?
Nee, Innenstadt wäre sowieso nichts für mich. Ich hatte aber auf jeden Fall auch Zentrallage geguckt, aber wer sich ja hier mit der Immobilienlage in Münster auskennt, das ist ja schon wie mit Köln vergleichbar. Es war jetzt auch nicht so einfach, auf die Schnelle was zu finden. Und ich wollte jetzt auch nicht die ganze Zeit im Hotel wohnen. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich jetzt bei ein paar Preußen-Fans untergekommen bin. Also auch meine Vermieter sind beide Dauerkarteninhaber. Und ja, da war jetzt auch nicht viel Überzeugungsarbeit nötig, dass ich die Wohnung bekommen kann. Ne?
Das heißt, wenn du nach Hause kommst, wie oft sitzen die an der Tür und sagen, komm mal eben rein, erzähl mal, was gab's heute?
Ja, das nicht, aber die schreiben mir auf jeden Fall nach jedem Spiel. Und ja, die sind auf jeden Fall auch bei jedem Heimspiel. Ja, das ist schon auch was.
Ja, aber das passt doch eigentlich. Ne? Dann weiß man sich doch ganz gut aufgehoben.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr sympathisch.
Was machst du sonst in deiner Freizeit gerne?
Also ich gehe gerne auch mal was essen. Ja, gehe gerne spazieren, Fahrrad fahren. So, und beschäftige mich gerne mal mit Aktien, ja.
Guck mal. Aber da muss ich noch mal kurz sagen, wenn du sagst Vermögensverwaltung, es ist doch wirklich traurig, dass so viele Menschen Geld auf dem Sparbuch haben für 0,05% oder so. Sind die Deutschen da zu konservativ bei der Geldanlage? Sind die zu vorsichtig vielleicht auch ein Stück weit oder sind die einfach nicht richtig informiert?
Ja, also ich finde, du hast auf jeden Fall einen Punkt. Deutsche sind generell, glaube ich, vorsichtiger, aber ich finde, es kommt auch immer darauf an, welche Lebenssituation man ist. Also ich glaube jetzt, wenn man 60 Jahre alt ist, man geht auf die Rente zu, braucht man jetzt kein Einzelaktienportfolio mehr, dann ist schon auch richtig, wenn man erspartes Bares hat oder Cash hat auf ein Sparbuch. Aber jetzt jemand in unserem Alter, also der sollte schon ins Risiko gehen oder ein gewisses Risiko halt tragen, weil brauchen wir uns auch nicht vormachen, unser Rentensystem ist halt die Frage, wie das halt noch funktionieren wird, wenn wir halt dann in das Rentenalter kommen.
Und was ich weiß, Diversifikation ist wichtig. Also eine Aufteilung, dass man von allem etwas hat, dass man nicht auf ein Pferd setzt, ne?
Ja, kommt auf deine Risikoneigung
an. Okay, ja. Ich bin auch hier relativ jung in Anführungsstrichen.
Kommt
aber
wahrscheinlich darauf an, wie viel du hast. Also, wenn ich so Fünfer auf dem Konto habe, kannst du nicht gut streuen.
Ja, Warren Buffett sagt eher, nur 6 Einzeltitel ist besser. Okay, ja. Wenn man sich dann halt mit den 6 Unternehmen halt viel besser in die Tiefe gehen, beschäftigen kann, als wenn man jetzt 30 Unternehmen hat und da bei allen ein bisschen an der Oberfläche kratzt.
Wie wichtig ist da denn die Psychologie? Ich kenne diesen Spruch, Gier frisst Hirn, dass man immer mehr, mehr, mehr möchte, dass man irgendwann sagt, ich nehme jetzt mal die Gewinne mit und ziehe das Geld raus.
Also ich habe auf jeden Fall einen langfristigen Anlagehorizont.
Ich nicht nervös machen lassen, ne? Weder schnell verkaufen noch.
Genau, auch wenn es mal dann in die roten Zahlen rutscht, dann einfach ruhig bleiben. Also man muss halt immer seine Investment-Hypothesen halt überprüfen. Sind die halt noch gegeben? Sind die Annahmen noch gegeben? Kann natürlich auch sein, dass unvorhersehbare Sachen passieren und das Unternehmen halt vielleicht einfach dann auch in den nächsten Jahren nicht mehr den Burggraben hat, den es vorher hatte. Da muss man das halt auch für sich bewerten. Aber ich glaube halt, dass auch beim Investieren sehr, sehr große Disziplin gefragt ist, auch wenn es mal in die roten Zahlen rutscht, dass man dann halt nicht direkt verkauft und dass man halt einfach einen langfristigen Anlagehorizont hat, weil die Zeit steckt alles.
Wie oft hast du denn schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn du guckst, was so Kollegen von dem machen? Jetzt nicht auf Münster bezogen überhaupt. Wenn ich sehe, es gibt so viele Fußballer, die im jungen Alter viel Kohle verdienen, gleich das dickste Auto haben, alles ausgeben, dann ist die Karriere vorbei und die Kohle ist weg. Das dürfte ja eigentlich nicht passieren bei dem, was man verdient kann im Fußball, wenn man einigermaßen brauchbar spielt.
Ja, man muss dazu sagen, also wenn man jetzt auf Regionalliga-Level guckt, ich glaube, da hat, oder dritte Liga-Level, da hat am Ende keiner ausgesorgt. Ich finde aber trotzdem, es ist ja auch nicht wegzudiskutieren, dass man ein gutes Einkommen hat und dass man damit auch sehr, sehr viele Möglichkeiten hat. Und da gibt es auf jeden Fall die einen oder anderen ehemaligen Mitspieler, die da nicht ordentlich mit umgegangen sind. Also wenn man mich fragt, ich versuche auch immer zu helfen. Ich habe auch Leuten schon gesagt, als Trade Republic hier 4% Zinsen hatte, dann leg's bitte nicht bei der Sparkasse aufs Konto, sondern leg's halt einfach bei Trade Republic rein für 4%. So, dann hast du halt wenigstens eine Verzinsung. Mhm. Ja, haben manche gemacht, manche nicht. So, dann ist aber auch jeder seines Glücks Schmied am Ende, ne?
Richtig.
Ist denn abschließend Psychologie bei der Aktienanlage, bei der Geldanlage, glaube ich, wichtig, dass man sich nicht verrückt machen lässt, wenn es mal runtergeht, sondern einfach cool bleibt und denkt, es geht wieder bergauf. Ist es beim Fußball ähnlich von der Psychologie, wenn mal eine Krise ist, dass man wirklich locker bleibt und einfach sein Ding durchzieht?
Ja, ich glaube, Daniel Flottmann, vielleicht sagt er euch auch noch was, er hat ein schönes Zitat mal gebracht: Fußball ist wie Surfen. Du musst halt, du liegst halt im Wasser, da musst du aus Brett kommen und dann musst du versuchen, die Welle so lang wie es geht zu surfen, aber irgendwann fällst du halt immer wieder runter und dann musst du halt so schnell wie es geht aufs Board wieder rausschwimmen und versuchen, die nächste Welle zu nehmen. Und ich glaube, so ist das im Leben, so ist das im Fußball und so ist es auch in der Geldanlage.
Apropos Fußball, um mal ein bisschen vom Geld wegzukommen, von deinen Idolen, die du hast, habe ich mal nachgeguckt, ist eine Axel Bellinghausen.
Ja, sehr gut informiert. Oh, ja. Da ziehe ich den Hut vor, ja.
Genau, und der andere Zlatan Ibrahimovic. Da sind natürlich Welten dazwischen. Erklär mal ganz kurz, wie kann es dazu kommen. Axel Bellinghausen kennt sicherlich nicht jeder.
Axel Bellinghausen, ja, Bundesligaspieler bei Augsburg gewesen, auch bei
Fortuna Düsseldorf.
Fortuna Düsseldorf kann man schon sagen, auch einen Legendenstatus erreicht. Hat auch beim TuS 05 Oberpleis angefangen, daher dann noch die Verbindung, hat auch am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Wir sind auch seit ein paar Jahren bei LinkedIn connected, haben da auch schon mal geschrieben. Und ja, also der war eigentlich für uns im Dorf eigentlich immer das Idol, weil das so der Einzige gewesen ist, der es halt raus auf die große Fußballbühne geschafft hat. Und ja, Zlatan Ibrahimovic, so, ich glaube, der hat es in jeder Liga, wo er war und auch in jedem Land, wo er war, gezeigt. Er hat auch über die Jahre geschafft, sein Spielziel anzupassen, auch an sein Alter. Und also ich kann mich an die 10 besten Tore von ihm leben, glaube ich, mietfrei in meinem Kopf. Fallrückzieher gegen England und
auch mal gegen Deutschland, glaube ich, ein Fallrückzieher zum 4-4 irgendwann bei Schweden, wo sie 4-0 geführt haben, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
Ja, und auch, also sehr, sehr, also der links wie rechts, der ist auch trotz seiner Größe ein sehr, sehr guter Dribbler, Kopfballspieler, also eigentlich mit der vollkommenste Stürmer, den es eigentlich gibt, so.
Bist du an sich eher der ruhige Typ, weil auf dem Platz muss man ja schon mal Gas geben, da wird schon mal laut im Finanzjob, im Anzug, wenn man da irgendwie rumschreit, das ist, glaube ich, eher kontraproduktiv, wenn man da irgendwie Gas gibt. Bist du von Natur aus eher so ein besonderer Typ oder gibt es die Explosion dann einfach auf dem Platz?
Boah, ich würde sagen, schon als Kind war ich schon so ein lautes Kind, vielleicht auch ADS gehabt oder so, ich weiß es nicht ganz. Aber so jetzt mit dem Alter wird man natürlich auch ruhiger. Man muss natürlich auch sagen, also ich habe ja jetzt noch gar nicht richtig gearbeitet im Job. Ich habe meine Praktika gemacht, aber jetzt so richtig im Job bin ich auch noch gar nicht gewesen. Es wird in Zukunft dann irgendwann kommen. Bin ich gespannt, wie das sein wird, aber ich finde Fußball, also man sieht es ja auch an den Fans, also Emotionalität gehört einfach dazu. Das ist Teil vom Fußball, das wollen die Leute auch sehen. Und ich versuche das halt jede Woche einfach auf den Platz zu bringen für mich selber.
Was hörst du für Musik?
Vorm Spiel auf jeden Fall aggressive, ja.
Heavy Metal oder was?
So richtig. Ja, auch Rap und so, ja. Aber um sich dann halt einzustimmen. Aber mit mir kann man, glaube ich, mit mir kannst du Karnevalslieder hören, mit mir kannst du 90er-Lieder hören, kannst alles hören.
Was ist so dein Lebensmotto?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich denke schon so in den Tag leben, sich nicht so großen Kopf machen, aber halt immer diszipliniert an die Sache gehen, ja.
Du hast vorhin, um privat mal zu sagen, ihr wart zwei Jungs zu Hause. Wie war da das Verhältnis? Warst du derjenige, der den jüngeren Bruder immer klein gehalten hat? Oder gab es auch schon mal auf die Mappe? Oder habt ihr ein gutes Verhältnis gehabt? Ich meine, dass es am Ende gut war, klar, sonst...
Ja, wir haben ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis, das muss man sagen. Zwischen uns ist jetzt auch nicht der allzu große Altersunterschied, 1,5 Jahre. So, das heißt, körperlich hatte ich jetzt auch nicht immer den größten Vorteil. Natürlich hat es auch ab und zu mal geknallt, das nicht wegzudiskutieren. Aber mein Bruder ist auch einen ähnlichen Weg gegangen, hat auch das Gleiche wie studiert. Wir hatten immer Berührungspunkte mit dem Fußball zusammen. Für mich auch die schönste Zeit, weil wir haben in der A-Jugend sowohl zusammengespielt, als auch in den Senioren dann auch nochmal zusammen. Das war eigentlich mit die schönste Zeit, dann halt mit seinem Bruder nochmal auf dem Platz stehen. Ich denke, wenn es Richtung Ende der Karriere geht, wäre das auch nochmal ein Ziel, dass wir irgendwie nochmal zusammen auf jeden Fall auflaufen. Und ja, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Verhältnis, ein schönes Verhältnis.
Aber er ist jetzt nicht auch noch mit der Schwester deiner Lebensgefährtin zusammen,
zufällig? Nee, das nicht.
Hätte ja sein können, ich weiß nicht, passt so viel. Apropos, wie sieht da so die Planung aus? Du hast vorhin schon mal von der Verlobten gesprochen.
Ja.
Ist so ein bisschen geplant, dass es vielleicht in absehbarer Zeit dann auch zur Hochzeit kommen sollte, oder?
Ja, wir sind gerade in der Hochzeitsplanung, ja. Aber ist auch nicht so einfach, weil das viel Vorlauf braucht, aber das ist auch gerade ein Thema, was ansteht, ja.
Also ist das schon zeitnah, das heißt nächstes Jahr oder irgendwann
geplant? Wir versuchen nächstes Jahr. Ist natürlich, als Fußballer hast du natürlich auch wieder nur ein begrenztes Zeitfenster. Das ist natürlich dann wieder das Sommerzeitfenster, wo die meisten Leute heiraten wollen. Das heißt, Location etc. finden, ja, ist problematisch, aber wir sind da dran, ja.
Aber das passiert in der Heimat, in Oberpleis oder in der Ecke, da wo die Familie lebt.
Wahrscheinlich schon, ja.
Wie war der Antrag? So klassisch oder?
Was heißt klassisch? Wie stellst du klassisch vor?
Ja, also dass man
spazieren
einfach
gehen, um spazieren den gehen
und dann, ne, und dann kommt der Verlobungsring.
Ja, so ähnlich.
Ja, aber ist doch schön, so muss es ja sein.
War sie denn überrascht oder hat sie schon geahnt?
Also sie sind jetzt schon sehr, sehr lange zusammen und man hat natürlich dann auch durch das ein oder andere Gespräch herausgehört, dass sie sich den Ring dann irgendwann wünscht. Ich war natürlich trotzdem nervös, aber jetzt eher nicht aus dem Grund, weil ich gedacht habe, sie könnte Nein sagen, sondern weil man halt ihr einfach den perfekten Moment halt kreieren möchte und man ja dann irgendwie ein bisschen Angst hat, dass es dann jetzt nicht der perfekte Moment ist. Aber ja, war schön.
Warst also schon ein bisschen aufgeregt?
Auf jeden Fall, ja.
Aber wie gesagt, ein bisschen Zeit muss es ja auch noch geben, wenn du noch weiter Fußball spielst und sie noch in Bonn bleibt, könnte das natürlich auch eine Ehe sein, die erstmal auch wieder noch auf Distanz dann ist, ne?
Ja, muss man dann gucken, ja.
Aber auch das, ich meine, wie lange seid ihr jetzt zusammen?
Boah, wir sind über 10 Jahre schon zusammen.
Ja, dann wird das auch noch halten, ne? Da gehe ich mal ganz schwer von aus.
Ja.
Und dann auch so später mal wirklich so der klassische Wunsch, Kinderwunsch, 3, 4, 5 Kinder oder
ich glaub,
möglichst auch noch welche, die Fußball spielen, wo man dann schon Samstag morgens um 10 Uhr mit den Bambinis am Platz stehen kann.
Ja, das wäre mein Traum.
Das ist schön.
Das wäre mein Traum auf jeden Fall. Ich denke mal, wir wollen schon beide auch Kinder haben. Mhm. Frage ist dann halt wann. Aber ja, am Ende lässt man den Kindern natürlich den freien Willen, aber es werden nur Fußbälle in der Wohnung dann rumliegen.
Ja. Perfekt.
Ja.
Ich würde sagen, dann haben wir es doch, ne?
Top. Haben wir Lars Lokotsch. Nur noch die Frage noch eben, Lokotsch, was bedeutet, wo kommt das her?
Ist das polnisch irgendwie?
Ist das slawisch oder polnisch?
Das ist oberschlesisch.
Ah, also. Hat das so eine Bedeutung auch irgendwie? Ich habe mal gestern tatsächlich, bin ich ehrlich, ein bisschen gegoogelt, irgendwie Elle oder Maß. Der Maßvolle, könnte Lokotsch von Maß oder Elle kommen?
Also soweit ich weiß, hat es keine Bedeutung, aber also meine Großeltern kommen aus Oberschlesien, sind dann auch nach dem Krieg dann hier nach Deutschland geflüchtet, ja.
Dann bleiben wir vorbei Preußens Sturmlok, wie zum Anfang schon gesagt. Prima.
Bleiben wir so, top.
Dankeschön. Alles klar, schönen Dank, dass du hier warst.
Dankeschön.
Viel Erfolg weiterhin. Wir werden den Werdegang verfolgen.
Dankeschön.
Super, danke.
Dieser Podcast wird präsentiert von Bode, Ihrem Energieberater. Beratung, Planung, Fördermittel und Finanzdienstleistungen, alles aus einer Hand. Unter www.bode.ms.